es ist halt so, dass man in jungen Jahren oft gar nicht weiß, was man will oder vielleicht nur die negativen Sachen sieht.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Corny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Nachmittag. Wir sind heute zu beneiden, denn Corny, wir nehmen heute mit Weitblick und Ausblick auf. Wo wird es uns hinverschlagen?
Hallo, grüß euch. Wir sind am Gas Weinberg im Südburgenland, dorthin, wo Familie Wein und ein unglaublicher Ausblick auf die pannonische Landschaft zusammenkommen. Unser Gast hat nicht nur das Familienweingut in dritter Generation übernommen, sondern hat auch österreichweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Und zwar ist er Gewinner von Austrias Next Top Winzer 2017, erfolgreicher Heurigen oder hier eigentlich gesagt Buschenschankbetreiber und jemand, der mit viel Herzblut seine Region präsentiert. Andreas Groß vom Weingut Groß führt hier gemeinsam mit seiner Frau Denise den Betrieb mit rund 9 Hektar Weingärten mit Fokus auf Blaufränkisch, Welschriesling und regionaler Typizität. Vielen Dank, Andi, für die Einladung.
Ja, hallo, grüß euch. Herzlich willkommen.
Ja, wir dürfen uns bedanken. Wir haben noch selten so schön aufgenommen. Wir sind da wirklich auf der Anhöhe und blicken an einen wunderbaren Frühling-Sommertag, wo das Arbeiten schon gleich ganz einfach besser von der Hand geht, auf. Und ja, wir würden gerne erfahren, wie bist du Winzer geworden? Wie hat es euren Buschenschank gegeben? Wie hat sich das alles entwickelt?
Ja, zunächst möchte ich sagen, ich bin ja ein bisschen ein Quereinsteiger, unter Anführungszeichen, oder Spätberufener, trifft es eigentlich besser, weil die Eltern haben zwar den Weinbaubetrieb geführt und gehabt mit knapp 2,5-3 Hektar im Nebenerwerb allerdings, und ich war zunächst im Weinberuf tätig und habe dann eigentlich über Umwegen wieder den Weg zurückgefunden zum Wein und habe dann im zweiten Bildungsweg einige Ausbildungen gemacht, sei es jetzt den Facharbeiter, aber auch die Weinakademie, einige Module durchgemacht, schlussendlich dann auch auf der BOKU den Diplom-Önologie-Universitätslehrgang besucht, alles noch berufsbegleitend. Und die letzte Ausbildungsstufe war der Meisterkurs dann schon daheim im Betrieb.
Bist du immer hin und her gependelt? Also warst du früher oder warst du immer da? Oder warst du in Wien auch? Oder
nein, wo? Ich war in Wien, ja, unter der Woche, also als klassische Südburgenländer, Pendlerleben geführt, Freitag Mittag auf der Autobahn Richtung Süden und Sonntag am Abend wieder nach Wien. Mhm. Und am Wochenende halt früh in meinem Baubetrieb mitgeholfen. War auch dann immer in Wien der Vertreter des Betriebes bei Messen oder Veranstaltungen, habe Wein verkauft und Wein präsentiert, auch schon nebenbei immer. Ne?
Ursprünglicher Beruf, weißt du, gesagt hast, du hast das berufsbegleitend gemacht?
Ich war bei der Finanzverwaltung, das war eine andere Geschichte, andere Seite. Nein, aber es war eine spannende Zeit und war 13 Jahre lang in Wien. Es war halt einfach die Nachfolge vom Betrieb ein bisschen ungeregelt oder ungeklärt. Mein Bruder hat Weinbauschule in Klosterneuburg gemacht, hat auch teilweise Interesse gehabt, eine Zeit lang, hat dann aber das Interesse wieder verloren. Und dann war es ein paar Jahre ungeregelt eigentlich oder unklar, ob es wer übernimmt. Und das war dann eigentlich der Schritt, wo, nachdem ich die Denise kennengelernt habe in Wien, zum sagen, ich mache die Ausbildungen und wir wagen den Schritt, wollen aufs Land ziehen, zurück zu meinen Wurzeln und den Betrieb übernehmen. Und das war dann 2019 der Fall.
Ist dein Bruder älter oder jünger?
Der ist jünger, tatsächlich. Mhm. Aber ich habe damals das Gymnasium begonnen, also hat man auch alle Wege offen lassen. Und in der Zwischenzeit, er ist ja nur 3 Jahre jünger, hat er dann Klosterneuburg begonnen und dann war es für mich klar.
Ja, passt. Er macht das und, und ich mache was anderes.
Aber es hat sich dann doch anders entwickelt.
Warum? Und? Wenn ich so fragen darf, so indiskret.
Naja, warum er dann das Interesse, er hat ein anderes Interesse entwickelt, muss man so sagen. Das Interesse am Wein ist nach wie vor da, aber er ist mittlerweile in Deutschland Professor auf einer Privatuni, hat einen ganz anderen Weg Psychologie und Philosophie eingeschlagen und das Interesse für Wein war bei ihm immer da, aber auch bei mir, und ich habe dann eigentlich immer mehr gemerkt, dass man das, es ist halt so, dass man in jungen Jahren oft gar nicht weiß, was man will oder vielleicht nur die negativen Sachen sieht, und das entwickelt sich mit der Zeit, das muss reifen, und eigentlich ist dann die Entscheidung, Weinbau zu machen, viel ausgereifter und ich glaube mit viel mehr Leidenschaft.
Hat die Denise dann gesagt, du, schau mal, was du daheim eigentlich hast, und das war ja gescheiter, wenn wir draußen am Land sind, wie jetzt in Wien, oder?
Na, sagen wir es mal so, die Denise hat mich schon unterstützt und hat immer gesagt, mach das, was du willst. Aber sie ist immer hinter mir gestanden, aber sie war jetzt nicht die Treiberin, aber ja.
Ja.
Hat sie hat aber mittlerweile auch einen Facharbeiter gemacht. Dann, wie wir schon herunten waren, und ist auch mittlerweile voll im Betrieb.
Ja. Super, dabei. Ja, dann war ja, ist ja perfekt aufgelegt, ne? Wenn du einen Host, der sagt, hey, komm und das machen wir jetzt. Und genau. Also wie wenn es umgekehrt war, ne? Also du sagst, naja, eigentlich vielleicht war ich eh zurück.
Also ist aber auch gewachsen, glaube ich, die, wie soll ich sagen?
Das Interesse.
Das Interesse, also das war zu Beginn vielleicht ein bisschen verhalten, weil es einfach andere, der Betrieb ist von meinen Eltern geführt worden, es war im Nebenerwerb, es waren viele Dinge. Wenn man dann selber gestaltet und selber seine Ideen umsetzen kann, glaube ich, dann identifiziert man sich mit dem Betrieb mehr. Mhm. Also so war es bei ihr.
Wie findet man dann wieder zurück als Städter zurück ins Südburgenland? Haben da einige gesagt, naja, jetzt brauchst du aber nicht mehr daherkommen, oder haben sie dich mit offenen Armen wieder aufgenommen? Nicht die Familie, sondern du hast einen Freundeskreis auch wahrscheinlich gehabt.
Also ich hätte eher gesagt mit offenen Armen. Ich glaube, das sage ich jetzt mir mittlerweile auch, wenn Freunde von mir oder ja, aus der Ortschaft Leute in mein Alter wieder zurückkommen, die was können beruflich. Dahingehend hat es ja, glaube ich, auch mit Homeoffice und der Entwicklung für diverse flexible Arbeitsmodelle auch gute Entwicklungen gegeben. Es wird jeder mit offenen Armen, glaube ich, da empfangen. Und man ist froh, wenn das Dorf ein bisschen belebt ist. Und wir genießen halt einfach aber auch die Ruhe und die Idylle am Land, muss man auch dazu sagen. Wenn wir nicht gerade verloren haben.
Jetzt bist ja du in dritter Generation. Einen Betrieb habe ich ja schon kennengelernt, Vater kenne ich auch. Wie viel ist da der Unterschied, oder wo man dann selber sagt, ich möchte mich gerne in die Richtung entwickeln, was vielleicht die Generation vor dir noch nicht so gemacht hat? Ist das oft ein bisschen schon schwierig oder geht das easy cheesy?
Nein, easy cheesy habe ich festgestellt, ist im Weinbau gar nichts. War aber eh nicht so, dass ich das stark geglaubt habe. Aber man muss dazu sagen, und das war vielleicht auch die Entscheidung, weil viele gefragt haben, warum ich es nicht probiere, im Nebenerwerb weiterzumachen, warum ich nicht versuche, nebenbei zu arbeiten, eine gewisse Absicherung. Und für mich war das Wein machen ohne Kompromisse das Thema. Wenn ich Wein mache, dann ohne Kompromisse, auch zeitlicher Natur. Wenn du jetzt irgendwo anders arbeitest, musst du das immer einteilen. Und so, es gibt dann gewisse Arbeiten. Wir haben dann begonnen, die Lagen auszuweiten. Also dann Lagenweine gegeben, oder gibt es seit der Jahrgang 19. Und gewisse Spielereien oder gewisse Dinge, die wir vorher schon gern gemacht hätten, aber oft aufgrund des Zeitdrucks, wenn man im Nebenerwerb ist oder weil man dann oft nur ans Wochenende fokussiert ist, muss man manchmal Kompromisse machen. Und das war jetzt dann wichtig, dass man sagt, man kann so arbeiten, wie man will, und dann die Dinge machen, wenn es notwendig ist und wenn es wichtig und richtig sein.
Bevor wir jetzt in den Gossip-Talk überleiten, weil da geht es um Fernsehen und Star-Lüren und solche Sachen, darf ich immer, und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, ich darf immer hinweisen, dass wir auch gerne kosten, und du hast uns was mitgebracht oder beziehungsweise mit an den Tisch gebracht.
Ja, genau, ich habe schon eine Flasche vorbereitet, die werden wir jetzt öffnen, und dann werde ich kurz zum Wein was sagen.
Ja.
Wir haben da einen neuen Wein, sozusagen, weil es auch vor der Verordnung relativ neu ist. Und zwar einen Eisenberg DRC Welschriesling. Gibt es ja noch nicht so lang. Ist unser erster. Ich meine, wir haben zwar einen Welschriesling auf der Basis oder in der Machart schon gemacht, in früheren Jahrgängen. Allerdings unter anderem Namen, weil es eben Eisenberg Weiß nicht gegeben hat. Ist ein Ried Hochkugel, Jahrgang 24. Werde ich jetzt mal einschenken.
Deine Etiketten haben sich geändert, sicher da gerade, oder? Ist das nur für den Welschriesling?
Nein, es hat einen Relaunch gegeben bei den Etiketten. Der Schriftzug, das Logo ist
ja,
im
das
Prinzip
ist ja gleich
blind.
Aber dahinter ist ein Weingarten jetzt drauf, oder?
Genau. Und wir haben jetzt auch Vorder- und Rückenetikett gemacht. Den Jahrgang haben wir vom Vorderetikett weggenommen, weil wir gesagt haben, dann können wir ein bisschen für die Etikettengestaltung und auch die Menge, dann kannst du vorproduzieren für 2-3 Jahrgänge. Und ja, also es ist ein bisschen schlichter, edler, finde ich, geworden. Und so halt ausdrucken, also sehr, wie soll ich sagen, die Herkunft steht im Vordergrund und eher ein bisschen puristisch.
Na dann,
Prost.
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 Ein weißes Etikett mit Großbuchstaben groß, mit SZ geschrieben, wichtig, glaube ich, weil du es nicht irgendwie mit irgendwas verwechselst. Darunter Weingut, dann in Gelbgold ein großes G über das ganze Etikett drüber. Ried Hochkugel, Eisenberg DRC Welschriesling und im Hintergrund eigentlich zwei Weingärten, die da zum Sehen sind, oder? Also von einmal Süd, einmal Nord oder so.
Nein, ist ein bisschen ein Hang und vorne ist ein bisschen ein flacheres Weingartenstück.
Wenn man die Flasche dreht, auf der Rückseite am Rücketikett Ried Hochkugel, Eisenberg DRC Welschriesling 2024, gewachsen auf Lehmböden, gereift in kleinen 225 Liter Fässern, ein Jahr Hefelager. Handlese, also so eine Hand drauf, und 14%. Und wie ihr gehört habt, hat der Wein einen Korkverschluss. Burgenland, nachhaltig, Austria zertifiziert. Ja.
Ja. Mhm. In meinen unerfahrenen Worten kann ich sagen, etwas verspielt.
Kokos.
Ja.
Ja. Also, das heißt, das ist der Jahrgang jetzt, ist jetzt der erste Ried-Hochkugel.
Genau, und der erste so und der Eisenberg DRC.
Ja, okay. Und vorher war er.
Vorher haben wir es große Selektion genannt, Welschriesling selektiert, die besten Trauben des Jahres, beziehungsweise der Weingarten ist über 35 Jahre alt. Also haben wir schon alte Reben im Spiel. Weil ja alte Reben oft den besseren Weine hervorbringen als junge Reben.
Ich finde ihn sehr burgundisch und cremig.
Mhm. Es ist halt so, weil wir haben jetzt die große Selektion länger nicht gemacht und haben zu diesem Zwecke dann neue Fässer verwendet, die wir sehr, sehr behutsam mit dem Toasting gehabt haben und auch ausdämpfen lassen haben, dass sie quasi wie gebraucht sind. Aber man merkt das Holz trotzdem noch. Das ist dann jetzt, glaube ich, ab dem nächsten Jahrgang ein bisschen anders, weil wir dann vorbelegte Fässer haben und ich kaufe gern oder ich verwende ungern gebrauchte Fässer, die man auch zukauft, weil man oft nicht weiß, was damit vorher war.
Ja,
da kann man sich eher was in Betrieb holen, was man nicht mag. Also da bin ich vorsichtig, sagen wir so. Ja. Obwohl es oft vielleicht funktioniert, aber ich mag es nicht.
Ja, wir haben da jetzt gerade Salzstangl gekriegt und da finde ich, passt das gut dazu.
Mit Käse.
Ja, genau.
Das ist typisch südburgenländisch.
Ja.
Weiß ich nicht, ob es ist gehört dazu natürlich. Wir haben schon ein Gespräch geführt in Purbach und da ist ein ähnliches Schicksal uns vor das Mikrofon geführt worden. Ein elterlicher Betrieb, ein Buschenschank, also ein heuriger bei uns halt, ein Weinbaubetrieb, nebenberuflich auch gewesen und der war ein Kollege in einer Fernsehsendung mit dir und zwar war das der Tom Straumer, schöne Grüße. Und ja, und jetzt sitzt der Gewinner praktisch vor uns. Das war eine Sendung auf Puls 4, glaube ich, war das damals.
Genau, ja.
Und das war Austrias Next Top Winzer mit dem Leo Hillinger. Man macht da schon einen Seelenstriptease. Was hat dich dazu bewogen, dass du sagst, okay, ich stelle mir da hin? War es einfach die Challenge, weil so viele dabei waren am Anfang oder hast du gewusst, okay, da will ich schon weiterkommen?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, im Anfang war ich gar nicht so überzeugt oder war ich ein bisschen skeptisch, ob ich da mitmachen soll und habe mir dann das nochmal überlegt. Wir haben ja ein, zwei Aufrufe oder Einladungen gekriegt und irgendwann ist dann der Moment gewesen, wo ich mir gedacht habe, uns kennt keiner, ich habe eigentlich nichts zum Verlieren, ich kann nur gewinnen, weil wir sind ein kleiner Familienbetrieb, Nebenerwerb, ich habe immer gesagt, wir sind am Radar nicht einmal als Punkt, auf dem Weinradar nicht einmal als Punkt, irgendwo zum Sehen. Also was ist zum Verlieren? Und das war dann schon. Es ist ja mit der Herausforderung ist man natürlich gewachsen, aber man hat nicht gewusst, was einen da erwartet. Und hat gesagt, probieren wir es einfach. Was kann, wenn man ein renommierter, bekannter Betrieb ist, glaube ich, ist vielleicht die Angst oder die Möglichkeit da, dass man vielleicht irgendwo was verliert, unter Anführungszeichen. Ja, ich glaube aber auch selbst dann nicht, weil auch jede Werbung gut ist und jede Präsenz gut ist. Und die Gelegenheit, sich da quasi kostenlos bis auf die Zeit zu präsentieren und Werbung, das kriegt man nicht nochmal. Ne? Ja. Da habe ich gesagt, machen wir es.
Wie hat dich das verändert als Typ?
Als Typ glaube ich oder hoffe ich nicht. Mhm. Natürlich geht man mit breiterer Brust dann hervor aus dem Ganzen. Man ist stolz oder man hat das Gefühl, dass man nicht alles falsch gemacht hat oder dass man einige Dinge richtig gemacht hat. Das muss so sein. Aber stark verändert, glaube ich, hoffe ich nicht. Vielleicht kurzfristig einmal nicht. Aber man merkt dann auch schnell, dass man eigentlich, wir sind dann nachher als Punkt quasi am Radar erschienen und du musst dann aber was draus machen. Mhm. Nicht? Du bist ja wegen dem nicht gleich jetzt überbekannt oder wegen dem ist, man muss dann trotzdem weiterarbeiten. Ne? Mhm. Aber mit dem kann man gut weiterarbeiten, sagen wir so.
Das heißt, das war schon
ein guter Push, gute Werbung. Man muss sich vielleicht nicht immer von Grund auf vorstellen. Gerade in der Weinszene, Weinbranche, habe ich gemerkt, dass man mich erkennt, dann tut und da einmal.
Ja.
Das ist schon gut
gewesen. Wie ist, wenn du das jetzt anschaust für dich? Im Nachhinein?
Ja, eigentlich noch immer sehr positiv. Und ich hätte nichts anderes gemacht, sage ich jetzt mal.
Und wenn du das selbst siehst, jünger warst du halt natürlich.
Jünger, ja. Ja. Man verändert sich ein bisschen. Ja. Aber das ist nicht unbedingt immer noch schlecht.
Ist nicht schlecht, ja.
Willst du das wieder machen? Wenn es jetzt wieder eine Staffel gäbe und du kannst den nochmal bewerben?
Ich würde nochmal mitmachen, auf jeden Fall. Ja.
ich finde es sehr lustig, das hat der Tom, glaube ich, auch erzählt, dass man ja die Zeit, die man dann im Fernsehen sieht, hat ja weitaus nichts mit dem zu tun, was man Zeit aufwendet, damit man das alles aufnimmt. War das bei dir auch so?
Ja, absolut. Und ich muss dazu sagen, damals noch berufstätig gewesen. Ja. Die Denise noch nicht lange gekannt. Wir haben viele Urlaubstage haben wir geopfert, also sie eigentlich auch, oder im Urlaub haben wir geopfert, weil es sind viele Urlaubstage für den Dreh draufgegangen. Ja. Die anderen Urlaubstage haben wir für die Lese gebraucht oder für diverse Weinbautermine. Und in dem Jahr war kein Urlaub möglich. Ja. Und dann habe ich eigentlich einen Klick gehabt, dass ich es gewonnen habe, weil wir dann einen kleinen Urlaub gewonnen haben. Oh. Das war die Entschädigung für die Denise, dass sie so fest hinter mir gestanden ist und das geopfert hat. Also es ist schon viel Zeit draufgegangen. Ja.
Beim Eingang sieht man Fass, ist das praktisch auch ein Teil des Gewinns gewesen, oder? Aus
das, du nee, das ist dann später gekommen zu meinem 40er haben, dass man das geschenkt.
Okay.
Also meine Eltern.
Ein Brickfass, Österreichs Top-Winzer, mit einer schönen Bemalung drauf. Es ist eine Weinflasche drauf mit groß Blaufränkisch. Das, darunter kann ich nicht mehr lesen, was dort noch unter Blaufränkisch steht. Weinglas, die Strossen, den Buschenschank und Weinreben. Schönes Fass.
2017 ja. Steht drunter.
Okay.
Klärt sich Brille.
Danke.
Ist der Bringer. Ist der Joker.
Das Jahr des Gewinns war das, genau. Ja.
Jetzt sitzen wir in deinem Betrieb, in der Gaststätte, unter Anführungszeichen im heurigen Buschenschlank. Wie ist das da gewachsen? War das immer schon so, wie wir es jetzt kennenlernen? Oder wo waren da die epochalen Schritte, die ihr gemacht habt?
Nee, im Prinzip war da ein kleines Kölnersteigl vom Opa.
Ja.
Der hat das in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts erbaut. Und ich sage immer dritte Generation an diesem Ort. Weil der Vater von meinem Opa hat auch schon Wein gemacht. Der hat halt sein Kölnersteigl woanders gehabt. Aber im Prinzip haben die alle für ihren Eigenbedarf Wein gemacht, wie jeder in der Ortschaft früher. Jeder Haushalt im Prinzip hat seinen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt mit einem kleinen Weinkeller, ein paar Reihen hinterm Keller, diese berühmten Kellerstöcke im Südburgenland, zur Eigenversorgung in der Regel. Und es hat ganz, ganz wenig Betriebe gegeben, die Wein verkauft haben oder in Flaschen gefüllt haben. Meine Eltern haben dann 1985 den ersten Keller erbaut, neben dem Kellerstöckel vom Opa, und begonnen, Wein in Flaschen zu füllen, ab 1982, und dann auch zu verkaufen. Das hat begonnen mit Welschriesling, und Rotwein ist dann erst gekommen, mit der Zeit, also Blaufränkisch ist dazugekommen, und das waren nicht die wichtigsten Sorten. Und dann haben wir 2004 einen Betrieb erweitert mit einem größeren Presshaus, größerer Keller. Da war dann schon die Phase, wo mein Bruder in Klosterneuburg war, wo dann das ein Thema war und wo wir einfach gemerkt haben, wir kommen mit dem Platz nicht mehr. Ich habe dem alten Kölner erzählt, das immer bei Führungen, wir haben dort alles drinnen gehabt, für die ersten Tanks schon. Die Raumhöhe war ein bisschen mehr als 2 Meter, 25 Fassel, das Flaschenlager. Ich habe dann oft erzählt, wir haben in der Früh eine Stunde ausräumen müssen, dass wir drinnen überhaupt arbeiten haben können, weil es so angestellt war. Mhm. Das war dann irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Und dann haben wir das Presshaus und den Kölner erweitert, nordseitig. Und die Erweiterung, die letzte, war eben dieser Buschenschankraum, wieder unterkellert auch. Da ist das Barrique-Lager jetzt. Mhm. Das heißt, alle Ebenen sind unterkellert. Und wir haben ja da im Südburgenland auf den Hängen die Weinkeller in den Berg hineingebaut. Früher war es natürlich, weil man keinen Strom gehabt hat zum Kühlen oder für die Temperierung. Jetzt bringt es aber natürlich auch was für die Temperierung. Und wir arbeiten auch mit dem natürlichen Gefälle, dass das Presshaus in der oberen Etage ist und oberen Keller. Das heißt, es rinnt alles von der Lauer runter, der Most oder der Wein. Und 2015 eben dann die Erweiterung hier mit dem Gastraum und ab dem Zeitpunkt auch Buschenschank. Mhm. Und das war aber dann schon der Zeitpunkt, wo die Betriebsnachfolge geklärt war, wo die Denise und ich gesagt haben, wir können uns vorstellen, wieder in Südburgenland, oder für mich wieder, für sie neu, in Südburgenland zu ziehen, den Betrieb zu übernehmen und dann auch als Buschenschank weiterzuführen oder mit Buschenschank weiterzuführen.
Visionen für die Zukunft? Also weiß nicht, kann man da noch irgendwo hinbauen oder bleibt es ja bei der Größe so?
Theoretisch, naja, wir hätten schon Ideen oder Projekte. Es ist halt gerade
Hotel noch da drauf oder so.
Nein, Hotel ist vielleicht ein bisschen. Wir haben schon überlegt, also so eine kleine Weinbar mit Kölnersteckel ist jetzt momentan ein bisschen auf die Warteschiene gekommen. Es sind halt doch ein paar andere herausfordernde Themen im Weinbau gerade, wo wir gesagt haben, wir lassen sie einfach da noch ein bisschen Zeit. Wir sind vielleicht nicht mehr ganz jung, ich zumindest, meine Frau ist jünger, aber wir haben auch genug Zeit, dass wir auch in ein paar Jahren auch Projekte umsetzen können. Ich sage immer, Ideen hätten wir viel, aber es ist halt auch, es muss alles passen. Und ich weiß, es ist jetzt schon wieder ein anderes Thema, aber die Familiengründung war dann auch ein bisschen mehr im Fokus, muss man dazu sagen.
Du willst ja Zeit dann mit deiner Tochter haben und,
genau.
Ja, und nicht sagen, ne, und jetzt noch größer, noch mehr und noch weniger Zeit. Und, ja.
Wir haben jetzt mittlerweile eine Größe erreicht für die Flächen und auch betrieblich, auch mit den Buschenschanktagen, wo ich sage, wir können uns das gut managen und mit dem Pass, aber viel mehr wollen wir jetzt momentan nicht. Hm. Und ich glaube, es ist auch, wir sind ja relativ schnell gewachsen oder relativ stark gewachsen. Wenn man denkt, na, 2019 Betriebsübernahme mit knapp 3 Hektar, jetzt 9 Hektar, 20, 26, hm, verdreifacht innerhalb von einer relativ kurzen Zeit. Und ich habe gesagt, jetzt ordnen wir mal an, wir müssen das mal festigen und die Qualität halten oder noch verbessern. Das ist eher die Ziele, als jetzt größer zu werden.
Von die Rebsorten her hast du ja quasi, du hast ja einen Furmint. Das war ja wahrscheinlich damals schon, wie du das angefangen hast. Wie alt, welcher Jahrgang ist es jetzt? Fünfter oder so? Oder
ja, 2018 haben wir ausgepflanzt. Ja. 2020 waren die ersten Trauben um, das war aber eine ganz kleine Menge. Hm. Und also jetzt der 25er ist der fünfte Jahrgang.
Das war jetzt für die Region ja eigentlich auch schon eher ausprobieren, oder? Also das,
schon ausprobieren, ja. Aber es ist natürlich auch das Thema Klimawandel, Klimaveränderung spielt damit. Und ich wollte auch Weißweinsorten zusätzlich im Betrieb haben. Wir haben damals, zu dem Zeitpunkt, wo ich auspflanzt habe, nur Wölschösling gehabt. Mittlerweile sind durch Zupachtungen der eine oder andere Weißweinsorte extra dazugekommen. Und ich wollte halt irgendwas, was in die Region passt, was von der Herkunft her, was schon mal da war, geschichtlich betrachtet. Wir waren ja lange Teil von Ungarn, das Burgenland. Und da war der Furmint immer verankert. Also das heißt, und das ist auch am Eisenberg, war der Furmint im letzten Jahrhundert, also im vorletzten Jahrhundert eigentlich, weit verbreitet auch in der ganzen Monarchie Gebiet, also im Gebiet von Ungarn, Pannonien, pannonischen Raum, ist der Furmint beheimatet. Das war mal die geschichtliche Komponente und dann, dass er eben die am spätest reif werdende Sorte ist, die wir in Österreich haben und dass er als klimafit gilt, wärmeverträglich, Trockenheit, also wärmeliebend, trockenheitsverträglich. Und ich habe gesagt, das probieren wir, obwohl es eine schwierige Sorte ist im Weingarten manchmal. Haben wir gesagt, die Herausforderung nehmen wir an, wir probieren das und ich glaube, dass das ganz gut daher passt.
Das heißt, Zukunft auch nicht weiter in irgendwelche anderen Rebsortenarten, sondern das ist eh schon...
Naja, grundsätzlich oder? Ist es so, unsere Rebsorten, oder wir haben eine hohe Vielfalt auf der Weinkarte. Das hat sich durch Zupachtungen teilweise gegeben. Man kriegt oft als Beiwagerl was dazu, wenn man eine gewisse Lage oder einen gewissen Weingarten will, dass man vielleicht nicht am Schirm hat und dann muss man es irgendwie gut unterbringen. Ich muss aber dazu sagen, im Buschenschrank lässt es sich ganz gut abbilden, weil da...
Da kannst du es ein bisschen lenken, sagen
wir so. Kann man ein bisschen lenken, genau. Ja, und man kann ein bisschen jeden Gaumen, was ja seine Lieblingssachen sind, oder seine Spezialitäten servieren. Ja, ja. Aber in der Regel bin ich schon bestrebt, dass ich das Sortiment wieder ein bisschen enger mache. Mhm. Weil wir jetzt über 20 Positionen auf der Weinkarte, das ist dann auch logistisch und so gar nicht so einfach manchmal.
Wir sehen noch bei uns, die Denise ist im Weingarten im Einsatz, ihr teilt euch das ja ordentlich auf, also sie hilft stark mit. Wenn wir so in die Runde schauen, ist das alles unmittelbar da, wo euer Weingärten sind, oder ist das doch, habt ihr ein bisschen was zum Fahren?
Wir haben ein bisschen was zum Fahren, allerdings muss ich sagen, die Eltern haben das mit Bedacht vergrößert und erweitert und haben dann in 30 Jahren eigentlich, seit den 80er Jahren, Parzellen, wir haben ja auch da, ähnlich wie in anderen Regionen mit der Erbteilung, sehr viele klein parzellierte Weingärten, wo es dann oft ein größeres Stück auf 3, 4 Kinder aufgeteilt worden ist und jeder 2, 3 reinkriegt. Und in mühevoller Kleinarbeit haben sie das zusammenkaufen können und dann halt so auspflanzt, dass man mit dem Traktor durchfahren kann. Und wir haben jetzt knapp 3 Hektar rund ums Weingut. Haben aber dann, es gibt ja bei uns südlich, einen Kilometer südlich von da, die Marie-Weinberg-Kirche, die Wallfahrtskirche mit den Lagen Janusberg und Loderberg. Dort haben wir auch nochmal fast 3 Hektar. Das ist ein Kilometer ungefähr, Luftlinie. Und dann am Windner Weinberg, sage ich mal, das ist 3, 4 Kilometer nördlich von da, haben wir auch nochmal 3 Hektar knapp. Mhm. Mit ein paar Kleinparzellen dazwischen. Wo. Mhm. Gut aufgeteilt, auch ein bisschen das Risiko verteilt im Falle eines Hagelunwetters oder sonstige Ereignisse. Aber es ist schon gut, wenn man einen gewissen Teil rund ums Weingut hat.
Heurigen Buschenschank, wann habt ihr offen?
Wir haben da ein bisschen ein eigenes Konzept entwickelt. Das war so ein bisschen, wir haben die Nachfrage gesehen und wir wollen eine Tourismusregion sein, wir wollen auch Gäste da haben und es wird auch viel Werbung dafür betrieben. Es gibt die Köllerstegel zum Mieten, über 100 Objekte. Wir werben damit, dass man Radfahren kann. Wir haben die Wassererlebniswelt im Sommer und verschiedenste andere Sehenswürdigkeiten. Aber Montag, Dienstag, Mittwoch war dann auf der Unterversorgung dabei viele Wirtshäuser. Wenn es es noch gibt es auch leider immer weniger, teilweise Ruhetage. Und dann hat es die Situation gehabt, dass Montag, Dienstag die Versorgung da schlecht war. Und dann habe ich gesagt, wir sperren Montag, Dienstag, Mittwoch auf, von April bis zur Lese. Und das haben wir jetzt das vierte Jahr. Und das kommt super gut an.
Und das hat sich sehr bekannt, ne? Kann man schon sagen.
Also ja, also wir
kommen mit Bussen daher, das kann man sich gar nicht vorstellen, eigentlich, wenn man da die Straßen auffährt. Man ist da eigentlich zwischen den Weinzeilen drinnen, geht ein kleines Strasserl rauf, dass dann da ein Bus auch noch raufkommt.
Die ganz großen Busse kommen eh nicht rauf. Okay. Also die müssen entweder unten stehen bleiben oder da kann man über den Parkplatz rückwärts aufschieben. Aber das ist dann oft schwierig, das kommunikativ umzubringen. Aber in der Regel, ja, ist noch alles gut gegangen bis jetzt.
Na, du hast gesagt, bei den Weinen ist es interessant, auch beim Buschenschank, weil da kannst du variantenreich anbieten und schauen, was passt zu wem dazu, was passt zum Essen dazu. Meinst du, dir kurz Zeit nehmen kannst, was ist dein Lieblingsspeise bei euch auf der Karte? Wofür kannst du begeistern? Oder was trägt deine Handschrift, sagen wir so?
Ein Chef sein Lieblingsbrot hast du, oder ja. Chefbrot hast du mittlerweile gut. Es war ein Chef sein Lieblingsbrot. Und zwar ist das ein Kümmelbrotenbrot mit extra Käse um und unten Bratelfetten. Mhm. Ist jetzt eher nichts fürs Annehmen, aber es ist wirklich gut.
Das
ist
kommt dann gut. Zum Katerfrühstück, glaube ich, nachher. Man muss dazu sagen, dass das Brot geschätzt 40 cm lang ist. Oder genau, hast du schon mal angemessen, wie lang das Brot ist?
Nein, aber es wird so irgendwie gegen ja, zwischen 30 und 40 cm mit schön kommen.
Weil das ist jetzt ein, also ich glaube, es ist größer wie ein Vierblau.
Und ich habe oft Gäste ja, da, die noch nie im Südburgenland in einem Buschang waren, ja, die dann anfangen mit Teesbrot. Dann habe ich gesagt,
ist zum Ernst.
Genau, ich will euch nichts vorschreiben, das könnt ihr gerne noch bestellen, oder ja, das könnt ihr auch gerne alle drei gleich bestellen, aber ich habe schon völlig geschaut, wie groß. Also ja, das ist so ein bisschen das Typische und das wollen wir auch nicht abkommen lassen. Und ich habe immer gesagt, die Qualität muss passen und die Leute sind es gewohnt. Mhm. Es hat sich noch nie einer beschwert, dass wir es mit haben nehmen hat müssen.
Ja.
Ich glaube, die Beschwerde war eher da, wenn er zu wenig gehabt hätte.
Habt ihr deinen eigenen Bäck für die Brote?
Ja, macht ihr das selber? Also ein Geheimrezept, also ein richtiges südburgenländisches Bauernbrot, frisch gebacken, selbst gebacken, also kein Bäckerbrot oder so.
Also ich war, wie damals, ich sage schon ein paar Jahre her, das erste Mal da war ich auch sehr überrascht von der Größe von dem Brot. Oder man dachte, naja, ich nehme halt einmal eins, weil mit meiner Tochter damals gemeinsam gegessen, jetzt nehmen wir mal ein Brot. Und eigentlich, wir wollten ja nur so ein bisschen was dazu essen und dann kommt da das ich habe in meinem Leben noch nicht so ein Brot gesehen.
Ja, das ist schon, dafür sind wir bekannt. Und ich glaube, du brauchst da irgendwo deine Spezialitäten, weil du, mit dem du absetzt für andere Regionen, sage ich jetzt einmal. Und das ist das Typische bei uns.
Und, entschuldige, gleich, den Uhudler. Ich weiß, dass das jetzt nicht unbedingt so der Rebsorten ist, aber der Papa, glaube ich, der freut sich schon, dass es den quasi noch immer gibt. Und,
ich freue mich auch, dass es noch immer gibt. Also, der Uhudler gehört in die Region und ist wichtig für den Betrieb und für uns. Es gibt ihn als Frizzante und als Stillwein. Ich glaube, als Frizzante hat er sogar meiner Meinung nach eine gute Chance, in gehobene Gastronomie einzutauchen. Haben wir auch immer wieder gute Kunden. Es ist also ein super Produkt, das eine schöne Fruchtigkeit hat, diese Waldbeeren-Aromatik. Es glaubt kaum jemand, dass das nicht irgendwie mit Aroma künstlich versetzt ist, dass das wirklich natürlich ist. Und wenn es da mit uns in den Maischetank oft kühlen die Maische, weil er ein bisschen länger auf der Maische bleibt, zur besseren Pressbarkeit, weil er ein hohes Pektingehalt hat. Wenn es den Maischetank einriechst, du riechst in einen Erdbeer-Kompott-Marmeladentopf rein. Das ist am liebsten einspringen und kosten. Ja. Also es ist wirklich ein cooles Getränk. Und polarisiert manchmal ein bisschen, hat natürlich eine eigene Aromatik dann nebenbei und hat ein bisschen eine reiche Säure. Ich sage immer, so ein Glas Uhudler zum Speckbrot ist aber Weltklasse auf der Terrasse im Sommer, das ist schon cool.
Finde ich auch. Also zum Kürbiskernaufstrichbrot.
Ja.
Oder was auch immer für ein Aufstrichbrot.
Gibt es beim Heurigen so eine Verkostpalette, dass du sagst, okay, du bestellst da vier Glaseln, wo du durchkosten kannst?
Das haben wir tatsächlich neu aufgenommen jetzt.
Ja.
Das kommt sehr, sehr gut an, weil wir haben immer wieder die Anfragen gehabt. Wir haben alles glasweise, achtelweise auf der Karte gehabt. Naja, ich hätte gerne nur ein bisschen was probiert und überall ein 16. Dann haben wir das aufgenommen und haben jetzt wirklich so Flights, heißt das ja quasi in Deutsch, auf die Karten geschrieben, wo wir ein paar Flights vorgeben und man kann sich auch selbst einen Flight zusammenstellen und das kommt so gut an, weil es sind doch viele und das ist ja, glaube ich, der Grund, warum man Buschenschank macht als Weinbaubetrieb. Mhm. Man will ja den Wein präsentieren. Das, was es Essen gibt, ist ja eine Nebengeschichte. Auch wenn es vielleicht mal auch anders sehen, aber uns geht es um den Wein natürlich. Wir sind immer noch ein Weinbaubetrieb und die Gelegenheit, wir haben viele Gäste da, wir haben viele Radfahrer da, wir haben viele Leute da, die auch Wein interessiert sind und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass uns das gelingt, dass wir da ja in Buschang kriegen. Und die kommen dann und die kosten sie durch und es taugt ihnen voll.
Man kann ja bei dem dann hängen bleiben, was dann am besten schmeckt.
Kann man auch
dann nachher bestellen.
Österreichs Top-Winzer. Weintrophysiege, rot-goldene Traube für einen Buschenschank. Eigentlich läuft es, oder? Also wenn man so schaut.
Ja, natürlich. Also wir sind schon sehr glücklich und zufrieden mit den Auszeichnungen der letzten Jahre und mit den Erfolgen. Es ist natürlich immer ein bisschen auf und ab und es ist oft nur eine Momentaufnahme. Man muss eigentlich immer dabei bleiben und weiterarbeiten, dass man das bestätigt und dass man das aufrechterhält. Aber es beruhigt einen irgendwo oder man hat das Gefühl, dass man doch irgendwas richtig macht. Aber das beste Feedback ist noch immer das für die Kunden, okay, ne? Wenn sie zufrieden rausgehen. Aber ich glaube, dass eben sowas wie die rot-goldene Traube, wo so eine Publikumsabstimmung war, ein gutes Zeichen ist, dass das, weiß ja, das Publikum und nicht irgendeine Jury darüber entschieden hat.
Und vor allem über 200 Leute oder so, ne? Was da abstimmen. Also ich weiß jetzt nicht genau,
wie viele Leute. Nein, es waren, glaube ich, insgesamt 90.000 Stimmen.
Ja.
Für alle. Ja. Und der Sieger, das haben sie aber nicht veröffentlicht, glaube ich. Aber wir haben die Mehrheit, die meisten haben hingekriegt.
Ach so, beim Buschenschank, ich habe jetzt, glaube ich, wegen Wein. Also ich meine jetzt beim Wein, bei der rot-goldenen Traube hast du ja für den Wein die Gäste, die halt vor Ort sind, aber für den...
Ja, das genau. Ist aber beim Wein, aber die Buschenschank-Geschichte war ja schon vorher.
Genau, das wird schon vorher abgestimmt.
Über eine Tageszeitung ist das gelaufen.
Hat es eine Auszeichnung gegeben, die dich emotional sehr stark geprägt hat?
Ja, am emotionalsten war sicher jetzt der Sieg. Bei der Show, Österreichs nächster Top-Winzer. Aber wenn man im Finale steht, rechnet man vielleicht nicht ganz zum Schluss damit. Es waren doch starke Mitbewerber dort nahe und Kollegen, mit denen ich jetzt noch teilweise Kontakt habe und gut befreundet bin. Mit den einen oder anderen, Tom Strommer, wir treffen uns immer wieder. Ja. Da der Florian Lilek, was Zweiter geworden ist. Das waren wirklich gute Leute, oder sind gute Leute. Nicht? Und ich habe es nicht erwartet in dem Moment dort und dann war ich überwältigt, tatsächlich.
Anderer emotionaler Moment, Die Geburt der Tochter, hat sich da was verändert?
Auf jeden Fall. Also das war der größte Moment emotional in meinem Leben bis jetzt. Und wir sind so stolz auf unsere Tochter, dass das gesund ist und aufgeweckt ist. Und man kriegt dann halt auch in der Zeit einen Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge. Und es ist interessant, dass wir das 3-4 Leute gesagt haben, ältere Leute, die gesagt haben, nutz oder schau, dass du Zeit hast für deine Tochter, weil ich war in dem Alter, wie meine Kinder so klar waren, in 5 Vereine und dort und da engagiert und habe eigentlich jetzt rückblickend bereue es, dass ich nicht mehr Zeit mit ihnen verbracht habe. Und wenn dir das ein paar Leute sagen, gibt dann das schon zu denken, auch, weil wir doch auch immer wieder unterwegs sind, viele Termine haben und jetzt dann bewusst versuchen, uns Zeit zu nehmen oder Zeit auszuschlagen für die Tochter. Geht im Winter natürlich eine Spur leichter als im Sommer. Aber auch an Wochenenden oder sonstige Freitage werden genutzt, um Zeit mit der Tochter zu verbringen. Und man merkt dann, dass nicht alles immer so wichtig ist, was man glaubt, dass wichtig ist vorher.
Habt ihr da ein Ritual, wo du sagst, das ist genau euer Familiending, Therme oder irgend sowas? Habt ihr an solche Sachen?
Ja, wir sind da sehr abwechslungsreich unterwegs. Okay. Also vom Zoo gehen und Indoor-Spielplatz gibt es da jetzt in Oberwart einen coolen. Das ist im Winter super Sache. Aber sie ist Entdeckerin und überall unterwegs. Also wir machen schon einige Ausflüge. Therme Lutzmannsburg, dort und da mit den Kindern, das ist super. Aber so ein Ritual. Wir haben eine Zeit lang gesagt, der Sonntag bleibt Familientag. Gelingt uns nicht immer ganz, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch jetzt vielleicht ein bisschen dem geschuldet, dass man momentan auf gewisse Dinge nicht so verzichten kann oder will, wirtschaftlich gesehen, weil es einfach doch herausfordernde Zeiten sind. Ja. Aber ich glaube, es wird wieder die Zeit kommen, wo man sagt, aber einen Tag in der Woche geht es immer aus. Ja. Wo man sagt, jetzt ist nichts.
Und zum Buschenschank.
Außer mal 10 Tage Buschenschank durch.
Ja, genau.
Aber da muss man auch dazu sagen, das will ich vielleicht gleich auch dazu sagen, wir haben zwei Großmütter oder die Großeltern generell von der Clan sind immer da und nehmen uns voll ab, auch im Buschenschank. Und das ist wichtig und da sind wir dankbar und das ist ein Glück, weil ich weiß, dass das nicht jeder hat.
Das ist nicht selbstverständlich.
Ja, und hat auch nicht jeder. Der, was berufstätig ist oder so, der muss sich dann anders arrangieren.
Man muss ja den Hörern erzählen, dass die kleine Tochter quasi wie ein Obzibüttel ist, das Ganze nur in Mini und weiblich, aber es schaut das so stark ähnlich und auch sein Sonnenschein. Und ja, schon gut, wenn du da die Zeit irgendwie nehmen kannst. Wirst du das zurückkriegen?
Absolut. Mhm. Was sie lacht und was sie fröhlich ist, bin echt. Da willst du gar nicht aufhören mit ihr zum Spülen, zum Rangeln. Oft vergisst die Zeit dann, wenn du da was erledigen musst, aber das ist wichtiger.
Genau.
Vorweg einmal, was wünschst du für die Region? Was glaubst du, was fehlt euch da im Südburgenland noch, für, um das alles noch abzurunden, was eh schon sehr schön ist?
Fehlt? Na, natürlich, wir diskutieren immer wieder, die Winzerkollegen, ich bin ja stark im Kontakt mit den Winzerkollegen, wir diskutieren immer wieder, was braucht es, was fehlt noch. Mit den Touristikern, mit Gastronomen und Beherbergungsbetrieben. Das Zusammenarbeiten konnte man auch verbessern. Es läuft schon vieles gut. Und ich glaube, dass ich würde mir wünschen, mehr Weinbaubetriebe, mehr Betriebe, die aufsperren. Nicht nur Buschenschank, auch Gastro wieder. Weil ich glaube, dass es wichtig und mehr Leute in die Region bringen wird, wenn man mehr Betriebe warten. Oft denkt man vielleicht im ersten Moment, wenn ein Mitbewerber weg ist oder weniger, dann bleibt mehr für mich. Nein, wegen einer Lage kommt keiner. Mhm. Wenn man fünf sein in der Ortschaft oder zehn, dann wird die Ortschaft voll. Oder dann machst du ein Fest und kommen mehr Leute, wegen einem kommt keiner. Ja. Und das ist bei vielen Sachen so. Und ich glaube, wir hätten ein Riesenpotenzial, weil wir sehr, sehr ruhige, idyllische Gegend sind. Wir sind weit weg von Autobahnen und Zugverbindungen, was manchmal die Anreise ein bisschen erschwert. Aber auf der anderen Seite hast du extreme Ruhe, extreme Entschleunigung. Es gibt Situationen, wir sitzen auf der Terrasse manchmal, wenn wir nicht offen haben, wenn da keiner Rosen macht, hörst du nichts. Mhm. Natürlich Vögel und so, aber das ist für mich jetzt Natur, das ist für mich kein Lärm. Mhm. Aber du hörst nichts, du glaubst, da hat wer einen Schalter, die Welt steht. Mhm. Weil wenig Autos fahren an einem Wochenende im Sommer, kann das schon mal vorkommen. Auch im Sommer.
Ja.
Winter ist sowieso einmal ruhiger.
Ich finde es auch sehr eine schöne Gegend, die total unterschätzt und ist. Ja. Man muss auch mal gesehen haben. Man muss auch mal erlebt haben und dann weiß man.
Und wir hätten also Potenzial für eine Genussregion. Nicht? Also gutes Essen, gute Weine, einfach sitzen, genießen, essen, trinken, das ist oft schon mehr wert als andere.
Zeit miteinander verbringen.
Genau.
Das Handy weglegen.
Und hier am Standort oder überhaupt bei euch im Betrieb, wo sind da die Pläne, die Perspektiven?
Ja, grundsätzlich wollen wir jetzt also von der Größe her nicht mehr wachsen, Qualität nochmal nach oben schrauben. Wir arbeiten jetzt an eben in dem Lagensystem auch, also die Herkunftspyramide stärker ausprägen, dass wir die Lagenweine gut ausarbeiten, auch jetzt mit Wöschisling das mitnehmen. Wir haben auch verschiedenste Veranstaltungen noch im Kopf oder geplant. Es gibt nämlich abseits vom Buschenschank bei uns auch das Weinwandern, wo wir durch die Rieden wandern mit Erklärungen und oft ein bisschen geschichtliche Einträge, weil ich bin ja sehr Geschichte interessiert, auch so privater Natur und aus der Region und mit Verkostung und Heiligenjausen, Heiligenbuffet, dann haben wir Winzersektfrühstück jeden Samstag im Juli am Vormittag und da hätte man auch ein paar Ideen an Veranstaltungen, da möchte ich jetzt auch keine konkreten Details nennen, aber da wird einiges noch
das kommen. Findet man dann noch auf eurer Website?
Auf der Website, genau. Ja. Und wir haben auch überlegt, also mit die Winzerkollegen zusammen Veranstaltungen neige Formate zu kreieren. Mhm. Vielleicht auch, um jüngere Leute ein bisschen zum Wein zu bringen. Mhm. Irgendwas Cooles.
Seid gespannt, was der genau. Eisenberg ADAC so zu bieten hat. Es kommt noch mehr.
Sehr schön. Für mich ist die schönste Rubrik die zum Schluss. Da kann er mir zurücklehnen, da kann er den Wein austrinken und das ist das kleine Verhör von der Korne und da darf ich überleiten. Liebe Korne, walte deines Amtes.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Naja, was mir da als erstes einfällt, sind Schnecken. Also ja. Schnecken habe ich bis jetzt, jedes Mal, wenn ich es probiert habe, hat es mir nicht geschmeckt. Vielleicht habe ich noch nicht die richtige Rezeptur oder Zubereitungsort gefunden. Ich meine, ich habe es jetzt auch nicht so oft gegessen, aber die dreimal, was ich mich erinnern kann, hat es mir eigentlich nicht taugt.
Alle guten Dinge sind drei, lass es.
Nein, und das ist, glaube ich, ja, da ist ja kein Geschmack da. Es ist ja nur... Das wird mit Knoblauch oder irgendwas wird das überstrapaziert, aber Geschmack selber schmecken dann die, glaube ich, nicht.
Ja, also wir haben es nicht abgeholt, sagen wir so. Ich probiere viel, ich bin offen für vieles und wenn wir irgendwo Urlaub sein oder in einem fremden Land, probiere ich gerne die Gerichte dort und bin grundsätzlich, ist es schon viele Dinge, was andere vielleicht nicht so trauen oder was andere nicht so taugt, aber ja.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Ja, eigentlich... wenn man jetzt das als Weinmoment bezeichnen kann, der Gewinn der Show damals schon eigentlich. Und auch vor allem, ich muss dazu sagen, wir haben ja dort im Finale mit einem Wein dann antreten müssen, als letzte Instanz, wenn man so will. Und da der Eisenberg THC Reserve 2015 im Finale gewinnt, als gefüllter Wein und der Folgejahrgang, der 16er, als Fassprobe. Und das war schon, wenn man dort dann der Beste ist und das sagt dann schon, das war cool.
Das heißt, das war nicht nur Andreas Groß der Gewinner, sondern auch Eisenberg und Blaufränkisch.
Der Eisenberg, genau, Blaufränkisch. Ja. Kann man durchaus so sagen, ja.
Und der Blaufränkisch in Österreich gewonnen. Ne? Von wie viel Teilen? Wie viel war es ja? Zum Start? 10 oder wie viel?
21 waren in der ersten Folge. Das ist dann aber durch ein Weinduell. Da habe ich dann eigentlich in der ersten Runde, war auch eine Blindverkostung, da war in Eisenberg der Reserve 2012 bin ich antreten. Mhm. Und habe dann ein paar andere Rotweingrößen ausgeboxt. Wenn so will.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als?
Ja, da habe ich auch lange nachgedacht drüber. Wenn so richtig schlechte Weine habe ich, wo ich mir sage, das kann mich stark erinnern, habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber wenn man es irgendwo mit Wein in Verbindung bringen kann, ein schlimmes Erlebnis war für mich der erste richtige Hagelschaden, den ich als Winzer, als Betriebsführer erlebt habe und eigentlich auch der wir haben mit Glück gehabt die letzten Jahre im Vergleich zu ein bisschen, also Meisenberg war öfters Hagel direkt, ich bin ja ein bisschen südlich. Wir haben wirklich 20 Jahre keinen Hagelschaden gehabt und 21 hat es uns voll erwischt. Das war eigentlich ein schlimmer Moment oder ein schlimmes Erlebnis. Ja.
Und man glaubt, das trifft dann eigentlich nicht und dann. Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Blaufränkisch. Ich weiß, das ist jetzt natürlich da aufgelegt, aber man muss dazu sagen, die Sorte kann viele Qualitätsstufen, kann von einem einfachen Trinkwein bis zu Top-Lagen. Man kann Rosé draus machen, man kann in vielen Lagen, also ich glaube, er ist sehr vielseitig einsetzbar und das muss man auch immer beachten dazu. Nicht? Ich trinke zwar Blaufränkisch als Lagenwein wahrscheinlich am liebsten, aber man kann auch viele andere Dinge daraus produzieren, wenn ich jetzt sage, auch unter Traubensaft ist ein Blaufränkisch und ist gut. Also das kann ich mit anderen Sorten vielleicht nicht so.
Ja, stimmt.
Das gefällt mir gut.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Ja, da hätte ich mir jetzt, natürlich war das Chefbrot aufgelegt mit den Prallfetten, aber tatsächlich esse ich ganz gern, nicht nur zum Katerfrühstück, aber auch dort den klassischen Teufelsruder, die eingelegten, die scharfen.
Die Russeln, oder wie heißt das?
Naja, die Russen sind, glaube ich, ohne scharfe Soße. Die Russen
sind nur mit dem Grat, glaube ich.
Aber die Teufelsrolle heißen es. Ja. Und das hat die Fiere, finde ich.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Ja, schwierige Antwort. Oder schwierige Frage. Es gab halt so viele Personen eigentlich, vielleicht mit meinem Opa, weil der einfach den Aufstieg des Weinguts gar nicht mehr so mitgekriegt hat, weil der ist doch, also nicht früh, aber für mich war es früh, Anfang der 90er Jahre schon verstorben. Und der hat mich interessieren, was er jetzt dazu sagen hat, wie sie die Weine und die Region und der Betrieb entwickelt haben.
Schöner Gedanke, ja.
Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Das war tatsächlich, also Restaurantmoment kann man, also man kann es eigentlich umleiten, das war im Buschenschank beim Servieren für mich, so hätte ich das jetzt hergeleitet. Ja. Und zwar, mein Vater war ja auf der Reika vorher berufstätig und dann waren seine ehemaligen Ortskollegen bis zum Chefhafe da im Buschenschank Mittagessen und zum Abschluss haben wir es noch auf eine Runde Achterl eingelohnt und ich habe dann dem Geschäftsführer, der Reiker, das Tablett mit 4 Glasl Gewürztraminer über das weiße Hemd, mit dem am Nachmittag noch arbeiten hat müssen, geklärt beim Abstellen, ist mir das passiert, das war mir so peinlich, der hat das Hemd dann aushängen müssen und ist dann mit einem weißen Polo mit Weingut Groß ist er arbeiten gefahren.
Super, habe ich es richtig gemacht.
Es war urpeinlich.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Ja, ich is urgern einen süßen Stritzel mit Butter und extra Wurst.
Okay.
Okay. Ja gut, das ist
auch. Ich meine,
ist amerikanisch oder so, ne?
Ja, ich weiß nicht. Ich mag den Geschmack. Komm, ich mach mal. Es ist vielleicht.
Ich kann es jetzt nicht nachmachen, weil ich kein extra Wurst
habe. Nicht herauf. Man kann es mit Käse auch machen, finde ich. Oder mit
Käse fährt es nicht so.
Nein, fährt nicht so. Extra Wurst ist extra Wurst.
Ja. Cool. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Ja, also am liebsten, also ich bin schon gespannt. Unsere ersten Lageweine waren Jahrgang 19. Unser Top-Lage ist der Janusberg. Janusberg 19 war unser bis jetzt höchst prämierter Wein, taugt mir. Und ich glaube, dass der Entwicklungspotenzial und ein Lagerpotenzial hat. Und in 10 Jahren, das heißt, jetzt ist er schon 7 Jahre, dann ist er 17 Jahre, sollte er eigentlich, und wenn es ein wirklich großer Wein ist, noch voll performen. Und auf das bin ich schon gespannt.
Sagst du ihm, wenn du es aufmachst, weil ich ein paar 2019 von dir im Keller liegen kann? Ja. Also ich habe ihm noch eins noch zu.
Potenzial sollte vorhanden sein für die Reife, ja.
Mein letztes Glas Wein soll sein.
Ja, auf jeden Fall nicht allein, wenn ich mir das aussuchen kann. Weil in Gesellschaft, ich trinke grundsätzlich gern Wein in Gesellschaft und der beste Wein ist nicht so gut, wenn du ihn allein trinkst. Und umgekehrt, sage ich jetzt mal.
Wobei, ich muss sagen, da habe ich die Erfahrung gemacht, das beste Glas Wein ist das, was noch von der Flasche über ist, was man sich dann, wenn alle gegangen sind, noch nimmt und sagt so, war nicht der Abend und dann trinke ich noch das letzte
8. Ja, das stimmt, den kann ich was abgewinnen. Ja. Auf jeden Fall.
Wir dürfen uns bedanken für ein lustiges, sehr nettes Gespräch. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Du hast uns auf jeden Fall Gusto gemacht, dass wir mal als Gäste hier vorbeischauen und die Brote abmessen. Also A4 ist 29,7 cm gar nicht. Wir werden dann schauen, ob das
ist. Es ist sicher größer wie A4.
Okay, alles klar. danke, wir werden die Weine verlinken. Online-Shop wird es wahrscheinlich haben. Auch den Buschenschank und vielleicht auf ein Wiedersehen. Danke und Prost Mahlzeit.
Prost. Danke, wird euch. Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.